Natürlich bleibt weiterhin die Insulintherapie die Standardtherapie, aber das Metformin wird zunehmend sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer Alternative entwickeln.
Liegt der Suchtest über 200, ist es ausreichend für die Diagnose Gestationsdiabetes.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Gestationsdiabetes. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Kinder sind bekanntermaßen süß. Zu süß sollten sie aber nicht sein. Wir sprechen daher heute über Schwangerschaftsdiabetes. Ein Krankheitsbild, das viele Fragezeichen aufwirft. Wann brauche ich welchen Test? Wann welche Therapie? Was muss ich in der Nachsorge beachten? All das klären wir heute, Fallbeispiel inklusive. Und am Ende fasse ich euch die wichtigsten Infos nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Zu Gast habe ich einmal mehr geballte Expertise. Frau Professorin Ute Schäfer-Graf. Sie ist Pränatalmedizinerin und Diabetologin. Sie leitet das Berliner Diabeteszentrum für Schwangere und sie koordiniert aktuell die neue S3-Leitlinie Gestationsdiabetes, die vermutlich noch dieses Jahr, sicher aber im nächsten Jahr herauskommen wird. Außerdem ist heute zu Gast Dr. Andreas Klinge. Er ist Diabetologe in Hamburg und als Diabetesexperte ebenfalls an der Leitlinie beteiligt. Frau Professorin Schäfer-Graf, Herr Dr. Klinge, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank.
Gestationsdiabetes ist unser Thema heute. Was versteht man denn darunter?
Kann man eigentlich relativ kurz definieren, dass es jede erstmals in der Schwangerschaft diagnostizierte Glukosestoffwechselstörung. Das impliziert auch Fälle von erstmals in der Schwangerschaft diagnostiziertem Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, wobei das numerisch eher wenigere Fälle sind.
Ja, vielleicht kann man von meiner Seite aus nochmal sagen, mit dem Typ 1 Diabetes, also eine Manifestation von dem Typ 1 Diabetes in der Schwangerschaft, würde ich als Rarität bezeichnen. Ich habe das in 30 Jahren jetzt zweimal erlebt. Das heißt aber eben auch, dass es sehr, sehr selten ist. Der größte Teil sind sicherlich die Frauen, die einen klassischen Gestationsdiabetes haben.
Wie häufig ist das?
Da gibt es unterschiedliche Angaben. In der Perinatalerhebung sind es 9,4%. Wenn man sich die Abrechnungsziffern anschaut, die von der KV mal veröffentlicht worden sind, sind es eher 15%. Die Diskrepanz ist sicherlich bedingt dadurch, dass nicht unbedingt alle Fälle von Gestationsdiabetes in die Perinatalerhebung eingegeben werden. Also wenn man sagt, so ja, zwischen 10 und 15% liegt man auf jeden Fall richtig.
Ja, das ist wahnsinnig häufig, ne? Was passiert denn da im Körper?
Ja, was passiert im Körper? Wir haben die Situation grundsätzlich in der Schwangerschaft, völlig unabhängig davon, ob nachher ein Schwangerschaftsdiabetes entsteht, dass zur Mitte der Schwangerschaft hin bestimmte Hormone deutlich im Spiegel ansteigen. Wachstumshormon gehört dazu, humanes Plazentalaktogen gehört dazu, die erforderlich sind, um das Kind im Mutterleib ausreichend und gut mit Energie zu versorgen. Und diese Hormone wirken kontrainsulinär. Das heißt, jede Frau muss in der Schwangerschaft deutlich mehr Insulin produzieren, um diese ja normale physiologische Insulinresistenz zu überwinden. Und diese eben genannten Prozentzahlen zwischen 10 und 15% der Frauen, bei denen ist eben nicht genügend Insulin vorhanden, um diese Insulinresistenz zu überwinden. Und das führt dann eben zu leicht erhöhten Blutzuckerwerten, die wir dann ab einem bestimmten Diagnosekriterium, auf das wir bestimmt noch kommen, dann Schwangerschaftsdiabetes nennen.
Sind das Frauen, die ohnehin ein erhöhtes Risiko haben, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln?
Ja, also das Risiko, die Risikobeschreibung passt sehr, sehr gut zu Frauen oder überhaupt zu Personen, die ein erhöhtes Risiko haben für einen Typ-2-Diabetes. Das sind häufig Menschen, die eher schon etwas übergewichtig sind, die Bewegungsmangel haben, die ein ganz wichtiger Faktor eine Familienanamnese haben. Auch bei der Frage, wenn wir danach schauen, ganz entscheidender Punkt ist, gibt es in der Familie Eltern oder Großeltern, die schon einen Typ-2-Diabetes haben? Ehrlich gesagt gehen wir davon aus, dass es ist eigentlich die gleiche Krankheit und wir schauen durch den hormonellen Stress in der Schwangerschaft, schauen wir auf die Situation, die sowieso auf die Frau zukommt, ein paar Jahre früher. Dadurch, dass am Ende der Schwangerschaft dann meistens ja die hormonelle Situation sich ja wieder normalisiert, ist der Diabetes dann auch häufig verschwunden. Aber wir wissen, da kommen wir sicherlich bei der Nachsorge drauf, dass diese Frauen ein erhöhtes Risiko haben, irgendwann auch einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln.
Spannend, dann so eine Art Kristallkugel, wo man schon in die Zukunft schauen kann.
Bisschen eine Zeitmaschine, ne? Genau.
Ja, ja. Wie gefährlich ist das denn für Mutter und Kind?
Es gibt verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Was wir am häufigsten sehen, ist, dass die Kinder übermäßig wachsen, und zwar asymmetrisch. Dass das Abdomen wächst, und zwar mehr als der Kopf. Und das liegt daran, dass die Kinder wegen des Überangebots von Kohlenhydraten durch die Plazenta mehr Insulin produzieren müssen. Und Insulin ist der stärkste Wachstumsfaktor, den wir haben. Und der sorgt insbesondere spezifisch dafür, dass das subkutane Fettgewebe wächst. Und das sieht man auch am Bauchumfang. Da sieht man auch im Ultraschall ganz schön so einen hellen Randsaum. Ganz auffällig. Und das Fettgewebe trägt natürlich zur Summe des Abdominalumfangs bei. Und dadurch entsteht dieser große Abdominalumfang im Verhältnis zu einem normalen Kopfumfang. Und wenn man sich das jetzt mal ganz praktisch vorstellt, führt das leider auch häufig zu Komplikationen unter der Geburt. Stichwort Schulterdystokie. Dass der Kopf geboren wird, aber nicht die Schulter, nicht der Körper. Und das ist eine der gefürchteten Komplikationen in der Schwangerschaft. Ansonsten sind die Kinder trotz ihrer physischen Größe doch eher unreif. Das heißt, wir sehen eher Atemnotsyndrom, Hyperbilirubinämie. Und die Hypoglykämie nach der Entbindung ist auch ganz typisch, wenn das Kind sich erstmal daran gewöhnen muss, dass einfach nicht mehr so viel Glukose von der Mutter kommt. Und da gibt es auch im Kreissaal so Leitlinien, Flowcharts, nach denen dann entsprechend die Blutzuckerkontrollen erfolgen soll und Frühfütterung, um diese Hypoglykämie zu vermeiden.
Vielleicht kann ich das um einen Aspekt noch erweitern. Einfach, also die Situation ist einfach, dass die Glukose, die ist sozusagen frei permeabel, geht die über die Plazenta rüber. Das heißt, erhöhte Blutzuckerwerte bei der Mutter führen auch zu erhöhten Blutzuckerwerten beim Kind, das eigentlich sogar niedrigere Blutzuckerwerte hat als die Mutter. Und das Kind bildet aber eigenes Insulin. Das Insulin geht nicht über die Plazenta rüber. Das heißt, wenn erhöhte Blutzuckerwerte auftreten, bildet das Kind ungefähr ab der 8., 9. Schwangerschaftswoche eigenes Insulin. Und das führt dann zu diesem Hyperinsulinismus, den Frau Schäfer-Graf eben schon beschrieben hat, und dazu, dass durch die dauerhaft oder immer wieder nach den Mahlzeiten vielleicht erhöhten Blutzuckerwerte viel Insulin vom Feten gebildet wird und deswegen das Fettgewebe sich so vermehrt.
Nur ganz kurz, weil Sie gerade den hellen Randsaum im Ultraschall noch angesprochen hatten, Frau Professorin Schäfer-Graf. Ein kurzer Hinweis, wir haben nämlich eine Online-Fortbildung zur Sonografie in der Schwangerschaft und da kriegt man die Grundlagen der Sono in der Schwangerschaft hervorragend mit. Außerdem haben wir auch einen Lernplan für die fachärztliche Prüfung in der Gynäkologie mit 50 Fällen inklusive. Link und Rabattcode in den Shownotes. So, jetzt hätte ich aber noch eine Frage, und zwar zu dieser Hypoglykämie, die Sie angesprochen haben, die Kinder entwickeln können nach der Geburt. Wie sehr rauschen die denn darunter?
Kinder haben generell niedrigere Blutzuckerwerte als wir. 45 Milligramm pro Deziliter ist normal. Wenn 35 unterschritten wird, trotz Frühfütterung, also Anlegen oder Kolostrum oder Glukosegel, ist es dann eine Indikation, IV-Glukose zuzuführen.
Nur ganz kurz, ich grätsche immer ein bisschen rein, damit wir es auch in Millimol pro Liter haben. 40 Milligramm pro Deziliter wären 2,2, 35 Milligramm pro Deziliter 1,9.
Genau. Und alle Kinder haben ungefähr mit einer Stunde ein Nadir ihrer Glukosekonzentration. Also sind dann wahrscheinlich mal gerade so um 35, das ist aber physiologisch. Deshalb sollte man auch die Blutzuckerbestimmung beim Kind eher nach 2 Stunden durchführen als nach 1 Stunde.
Und ich glaube, die Situation ist ja auch der Grund dafür, dass wir versuchen, auch peripartal möglichst gute Blutzuckerwerte bei der Mutter zu erreichen, weil wenn man sich vorstellt, dass die Mutter erhöhte Blutzuckerwerte hat und das Kind so ein bisschen fixiert, erhöhte Insulinspiegel hat, wenn dann bei der Geburt die Nabelschnur durchtrennt wird, dann ist plötzlich die Glukosezufuhr von der Mutter weg und die Insulinspiegel beim Kind sind noch hoch und dann kann es eben zur Unterzuckerung kommen.
So viel zum Kind. Wie sieht's bei der Schwangeren selbst aus? Kann da der Schwangerschaftsdiabetes ausreichen, um Endorganschäden anzurichten?
Nein, nein, das auf keinen Fall. Es sind eher die Schwangerschaftskomplikationen, die häufiger auftreten. Präeklampsie ist eigentlich das häufigste, was wir sehen, wobei wir nicht unbedingt wissen, ob das jetzt durch den Gestationsdiabetes per se bedingt ist, sondern auch zum Beispiel durch die Adipositas, die ja häufig auch bei Gestationsdiabetes gesehen wird, oder höheres Alter. Also da sind sicherlich viele Core-Faktoren auch mit beteiligt.
Aber diese klassischen Diabetes-Komplikationen spielen jetzt keine Rolle für die Mutter.
Ja, wenn wir auf die klassischen Diabetes-Komplikationen bei einem Typ-2-Diabetes gucken, dann ist das Risiko dafür überhaupt nicht erhöht. Denn das muss man ja nochmal sagen, wir schauen ja mit den Zielwerten und auch mit den Grenzwerten für die Diagnose, die sind gar nicht auf die Frau ausgerichtet. Die gehen ja sozusagen darum, um das kindliche Risiko für die Komplikationen, die Frau Schäfer-Graf eben schon genannt hat, niedrig zu halten. Die Diagnosegrenzwerte für Typ-2-Diabetes liegen deutlich höher als die Diagnosegrenzwerte für Gestationsdiabetes. Allein schon deswegen und durch die kurze Zeit, die wenigen Wochen oder Monate, ist das Risiko für, also jetzt mikrovaskuläre Komplikationen, was wir sonst so kennen an Auge oder Nieren, überhaupt nicht erhöht.
Wie fällt er denn dann überhaupt auf, der Gestationsdiabetes?
Ja, der fällt eben gar nicht auf. Das ist es eben, ja. Genau wie Diabetes generell ja nicht oft auffällt. Das ist ja gerade die Krux. Also es fällt nicht auf, wenn man nicht danach sucht.
Das ist eine ganz klassische Screening-Situation, wie wir es bei vielen anderen Erkrankungen ja auch kennen. Man muss danach suchen, um es zu finden. Und wir haben ja seit etlichen Jahren ja in Deutschland ein Screening auf Gestationsdiabetes, das in den Mutterschutzrichtlinien aufgenommen wurde, die sozusagen ein zweizeitiges Screening machen mit einem 50 Gramm Screening-Test, einem Challenge-Test, der zu jeder Tageszeit stattfinden kann. Das kann vielleicht Frau Schäfer-Graf viel besser erklären, weil das in der Frauenarztpraxis in aller Regel passiert. Und dann sozusagen nachgeschalteten zweiten Test mit 75 Gramm Glukose, der häufiger dann in den beim Diabetologen passiert.
Vielleicht können wir uns da mal draufstürzen. Das sind ja zwei Tests und die führen relativ häufig in der Praxis schon, würde ich sagen, zu Verwirrung. Der eine 50 Gramm, der andere 75, dann haben die ähnliche Namen, sie sind unterschiedlich. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, bitte?
Ja, also gut. Das eine ist dieser sogenannte 50 Gramm Suchtest. Da ist im englischen Sprachgebrauch Challenge-Test. Den gibt es ausschließlich in der Schwangerschaft. Und das ist eine Belastung mit 50 Gramm Glukose gelöst in 200 Milliliter Wasser. Das wird getrunken im nicht nüchternen Zustand, das ist wichtig, und der Blutzucker wird gemessen nach einer Stunde. Dafür gibt es einen Grenzwert, der ist nicht evidenzbasiert, sondern artifiziell irgendwann festgelegt worden, schwankt je nach Land, je nach Leitlinie zwischen 130 und 140 Milligramm pro Deziliter. Bei uns in Deutschland sind es 135.
Beziehungsweise 7,5 Millimol pro Liter.
Genau. Und wird der überschritten? So sagen die Mutterschaftsrichtlinien, soll dann erst der diagnostische Test kommen. Das ist der 75 Gramm OGTT, wo dementsprechend mehr Glukose aufgelöst wird in 300 Milliliter Wasser. Dafür brauche ich nüchtern 1- und 2-Stunden Wert. Und die Mutterschaftsrichtlinien schreiben vor, dass man erst den Suchtest durchführt und den OGTT nur bei hepatologischem Ausfall. In der Praxis heißt das häufig der kleine Test und der große Test.
Ja, genau. Das ist das, was die Frauen auch am Telefon sagen, wenn sie bei uns anrufen.
Wann sollte man die durchführen?
Empfohlen ist zwischen 24 und 0 bis 27 und 6. Allerdings, wenn die Frau ein Risiko hat für Diabetes, wie zum Beispiel Übergewicht, Zustand nach Gestationsdiabetes, Diabetes in der Familie, PCOS, was weiß ich, sollte man das ein bisschen vorziehen. Das ist allerdings nicht Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinie. Allerdings jetzt ein großer Aspekt in unserer neuen Leitlinie. Da sollte man schon im ersten Triminon entweder über einen nüchternen Blutzucker, einen HbA1c oder den OGTT suchen, ob die Frau nicht eventuell doch schon einen vorbestehenden Diabetes hat. Das ist aber nicht in der Mutterschaftsrichtlinie und wird auch so leider noch nicht von den Kassen übernommen.
Okay, aber wir merken uns ohne diese Risikofaktoren zwischen der 25. und der 28. Schwangerschaftswoche. Herr Dr. Klinge, jetzt haben Sie gesagt, wenn dann bei Ihnen angerufen wird, dann wird der kleine Test genannt und der große Test. Heißt das dann, dass der kleine Test häufig in den gynäkologischen Praxen durchgeführt wird und der große Test dann bei Ihnen in der diabetologischen Fachpraxis?
Ich würde sagen, bei den Frauenärzten bei uns in der Gegend würde ich sagen, ungefähr die Hälfte macht den 75-Gramm-Test selber. Die andere Hälfte schickt mit einem pathologischen 50-Gramm-Test zu uns. Und ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, kriegt man das in der Praxis organisiert? Mir wäre ein wichtiger Satz, für den 75-Gramm-Test nochmal sozusagen das genaue Setting haben. Also die Frauen müssen nüchtern sein. Das bedeutet 10 Stunden nichts essen und trinken. Und also wenn die sozusagen nachts um 3 dann doch am Kühlschrank waren und kommen dann am nächsten Tag zum OGT, wir fragen das immer, dann machen wir den an dem Tag nicht, weil wir möglicherweise dann fälschlich erhöhten nüchtern Blutzuckerwert haben. Also 10 Stunden nüchtern und wir fangen den Test nicht nach 9 Uhr an, weil auch dann, wir versuchen es eher sogar bis 8:30 zu starten, weil sozusagen sonst die hormonellen Veränderungen, die sonst so da sind, zu erhöhten Blutzuckerwerten führen. Und dann brauchen wir, wie Frau Schäfer-Graf auch schon gesagt hat, eine Bestimmung nüchtern. Wir messen im venösen Plasma und wir machen das nach 1 und nach 2 Stunden nochmal, sodass wir insgesamt 3 Werte haben. Und der Vorteil in den Diabetes-Schwerpunktpraxen ist, dass wir ein laborgenaues Verfahren vor Ort haben. Das heißt, wir können sozusagen am Ende des Tests das direkt mit den Frauen besprechen in der Frauenarztpraxis. Die haben in aller Regel nicht ein Gerät, das selber Laborgenauigkeit hat. Die schicken das ins Labor, dann wird es einen Tag später besprochen. Beides geht, ist gut gangbar und ich glaube, es geht um die Frage, was ist pragmatisch, was ist praktisch gut zu organisieren in der eigenen Praxis.
Wenn ich jetzt kein solches laborgenaues System in meiner Praxis habe, gibt es irgendwas, worauf ich besonders achten muss bei der Abnahme?
Also der diagnostische orale Glukosetoleranztest, egal in welcher Indikation, wir benutzen ihn ja ganz überwiegend nur noch zur Diagnose vom Schwangerschaftsdiabetes, muss zwingend eine venöse Blutabnahme sein und dann brauchen wir ein Röhrchen, in dem auch beim Transport oder bei längerer Lagerung die Glukose stabil bleibt. Das sind heutzutage Röhrchen, die Natron-Citrat-Puffer haben. Die heißen zum Beispiel beim Monowettensystem, heißen die Glucoexakt und sind grau. Und beim Vacutainer-System weiß ich nicht genau, wie die heißen, aber auch die haben eine graue Kappe. Denn bei denen ist gesichert, dass wenn das Blut da drin ist, dass die Glukose stabil bleibt. In anderen Röhrchen, zum Beispiel ganz besonders den Serumröhrchen, haben wir das Problem, dass die Erythrozyten weiterhin Glukose verbrauchen und dadurch die Glukose im Röhrchen sinkt. Wir erleben das manchmal im Sommer oder haben das erlebt, als es früher noch in Serummonowetten auch normaler Blutzucker bestimmt wurde. Und dann hatten sie plötzlich Blutzuckerwerte von 20, die aus dem Labor ganz aufgeregt gemeldet wurden von einem Patienten, der gar keinen Diabetes hat. Also das entscheidende Röhrchen, graues Röhrchen, steht auch Glukose drauf, die soll man dafür verwenden.
Und den 50-Gramm-Test, den gibt's dann, weil der einfach besser durchzuführen ist, weil man ihn einfach schnell screenen kann und die Frauen nicht nüchtern sein müssen.
Ganz genau. Ich glaube, wenn Sie in der Frauenarztpraxis alle Ihre Schwangeren nüchtern einbestellen müssten für diesen dann auch lange dauernden Test, dann ist es schwer. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Frauen während dieses Tests in der Praxis sitzen müssen. Manchmal haben die Idee, also unsere Praxis unten drunter mit dem Fahrstuhl ist direkt der Supermarkt. Und die hatten dann so die Idee, sie könnten den Einkauf in der Zeit erledigen. Das müssen wir unterbinden, weil das ist an sich ein schlechter Test, der ist schlecht reproduzierbar. Es ist aber das Beste, was wir in dieser Situation haben. Und deswegen müssen wir zu allem, was sozusagen, was den Test beeinflussen kann, was Störwirkungen haben kann, die müssen wir so gering wie möglich halten. Das heißt, die müssen wirklich bei uns in der Praxis warten und sich körperlich eben nicht bewegen.
Und wie sind dann da die Grenzwerte?
Der Nüchternwert ist der Grenzwert 92 Milligramm pro Deziliter, der 1-Stunden-Wert 180 und der 2-Stunden-Wert 153.
Das auch nochmal ganz kurz in Millimol pro Liter. Also es wäre beim Nüchtern die 92, das wären entsprechend 5,1 Millimol pro Liter. Der 180er 1-Stunden-Wert entspräche dann 10 Millimol pro Liter. Und der 2-Stunden-Wert, also die 153, entsprechen 8,5 Millimol pro Liter. Aber wenn wir uns jetzt nochmal den Nüchternwert anschauen, also die 92 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 5,1 Millimol pro Liter, das ist doch eigentlich ein super Wert. Warum ist das ein Diabetes?
Na, das ist kein Diabetes, das ist ein Schwangerschaftsdiabetes. Ja, wir wissen, dass ab dem Wert ist sozusagen, das ist ja in Deutschland fest so definiert, damit steigt das Risiko für das Kind in einem Maß an, dass wir sagen, das nennen wir jetzt Schwangerschaftsdiabetes. Die spannendere praktische Frage, finde ich, die sich anschließt, die ich jeden Tag in der Praxis habe, da kommt eine Frau und wir wollen eigentlich einen oralen Glukosetoleranztest machen.
Und dann ist sie genau an der Grenze, irgendwie so 94 Milligramm pro Deziliter, 5,2 Millimol pro Liter, ne? Was dann?
Genau. Belasten wir die noch mit Glukose, ist ja die spannende Frage. Weil eigentlich mit dem Nüchternwert ist die Diagnose ja schon gestellt. Wie machen Sie das denn pragmatisch bei sich, Frau Schäfer-Graf?
Ja, ich selber mache keine Tests. Ich arbeite ja auf Zuweisung, Überweisung und wir machen ganz wenige Tests selbst. Aber ich bekomme häufig Frauen, die kommen halt nur mit einem erhöhten nüchternen Blutzucker. ja, 92, 95, sonst was. Und wir müssen sie eigentlich betreuen, wie eine Frau mit Schwangerschaftsdiabetes. Allerdings, wenn ich sehe in den Tagesprofilen, in den ersten beiden Wochen, da ist alles in Ordnung, fahre ich die Frequenz der Betreuung sehr runter. Dann messen die Frauen vielleicht noch einmal in der Woche und dann bestelle ich sie alle 6 Wochen. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob die Frauen dann wirklich einen Schwangerschaftsdiabetes haben. Und ich wünschte mir manchmal, dass so wie in der Diabetologie eine Zweitmessung gefordert würde, um das auch zu verifizieren.
Dem kann ich mich nur so anschließen. Wir machen das auch ganz genauso. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die Frau an der Stelle mitzunehmen und zu sagen, wenn die so einen leicht erhöhten Wert noch hat, ja, das Risiko ist nicht dasselbe, als wenn die nüchtern 120 hat. Ja, das Risiko ist völlig anders und das muss man mit ihr besprechen. Das machen wir bei uns ganz genauso an der Stelle. Und wir haben ja hier eine wirklich eine ungewöhnliche Situation, dass wir aus einem einzigen Blutzuckerwert eine Diagnose mit dann ja auch irgendeiner Form von therapeutischer Konsequenz machen. Mir geht es ähnlich wie Frau Schäfer-Graf. Ein zweiter Wert würde man sich wünschen, dass der eigentlich wäre oder dass wir zumindest es gäbe. So eine Art Graubereich, in dem man nochmal testen würde.
Dann schreiben Sie es doch in die Leitlinie.
Also das haben wir jetzt nicht getan, weil es dafür auch keine Evidenz gibt, ob dann die entsprechende Morbidität höher ist oder niedriger ist. Und wir sind sehr, sehr bemüht, einheitliche Grenzwerte zu haben. Und wenn wir da erst noch anfangen, eine Kontrolle einzubauen, das wird einfach zu unübersichtlich. Und ich hoffe da auf die Umsichtigkeit der Diabetologen, dass sie entsprechend ihre Intensität der Betreuung auch anpassen.
Absolut. Das kann natürlich, ich glaube, wir waren vorhin, das muss ich an der Stelle doch, glaube ich, nochmal jetzt einmal sagen, zur Frage von KV-Abrechnungsdaten und Daten der Perinatalerhebung. Also ich kann das gut nachvollziehen, das Argument, dass die Perinatalerhebung die Wahrscheinlichkeit unterschätzt. Ich glaube, dass ein bisschen die KV-Abrechnungsdaten die Wahrscheinlichkeit eher etwas überschätzen, weil natürlich die Diagnose Gestationsdiabetes, wir brauchen die manchmal zum Beispiel, um Frauen messen zu lassen. Also nur mit der Diagnose können wir in aller Regel auch Blutzuckermessungen initiieren bei den Patientinnen. Und ist natürlich einfach auch ein Abrechnungstatbestand. Und deswegen, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber ich glaube, im praktischen Leben spielt das keine Rolle. Und vielleicht nochmal für die Situation, Frau Schäfer-Graf hat das eben auch schon beschrieben, wir würden natürlich bei der Frage, jetzt eine Frau hat so einen leicht erhöhten nüchternen Blutzuckerwert, würden wir sicherlich auch das drumherum mit in Betracht ziehen. Also die Anamnese. Ist die 25 oder ist die 35? Gibt es eine Familienanamnese mit Typ-2-Diabetes in 2 Generationen? Wir würden das Risiko natürlich deutlich mit einschätzen und mit benutzen zur Frage von, wie intensiv müssen wir weiterschauen.
Weil Sie jetzt gerade den Typ-2-Diabetes angesprochen haben. Wenn ich jetzt so einen grenzwertigen nüchternen Wert sehe, 92 oder 5,1 oder etwas drüber, woher weiß ich denn dann, ob das ein Gestationsdiabetes ist oder vielleicht ein schon lange vorbestehender Typ-2-Diabetes, der bisher einfach noch nicht bekannt war?
Das ist eine gute Frage. Also wenn jetzt jemand in die Praxis kommen würde, gar nicht in der Schwangerschaft und wir würden einen nüchternen Blutzuckerwert von 92 messen, dann würden wir sagen, hurra, Sie sind gesund. Würden wir vielleicht noch einen HbA1c messen, dann sind wir uns ganz sicher. Das ist auch eine Situation, die wir hier im Rahmen der Schwangerschaft machen. Das heißt, wir messen auch den HbA1c noch dazu, den wir dann 1 oder 2 Tage später haben. Aber spannender ist die Frage, die Frau kommt nicht mit einem nüchternen Blutzuckerwert von 92, sondern sie kommt mit einem nüchternen Blutzuckerwert von 118 oder 120. Also kann es sozusagen vorbestehenden Typ-2-Diabetes geben und da ist sozusagen der HbA1c dann in aller Regel sehr hilfreich, um uns zu zeigen, ob schon länger vorher erhöhte Blutzuckerwerte bestehen.
Gut, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in ein Fallbeispiel. Wir stellen uns eine Patientin vor, Frau K., 32 Jahre alt, 26. Schwangerschaftswoche, erstes Kind. Sie hat einen BMI von 32. In ihrer Familie gibt es einen Typ-2-Diabetes bei der Mutter. Und sie stellt sich jetzt vor bei der Gynäkologin zum regulären Screening. Die macht den 50 Gramm Suchtest. Der Patientin sagt sie der kleine Test, dann weiß sie eben auch Bescheid. Und da ist der Cut-off, wir erinnern uns gerade nochmal, 135 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 7,5 Millimol pro Liter. Und bei unserer Patientin, bei Frau K., die liegt jetzt bei 114 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 6,3 Millimol pro Liter, ist da also drunter. Was jetzt?
Ja, dann passiert gar nichts.
Dann ist der Schwangerschaftsdiabetes einfach
genau,
vom Tisch.
Genau, vom Tisch, genau.
Und wenn sie leicht über diesem Cut-off ist, sagen wir mal 141 oder 7,8 Millimol pro Liter?
Dann ist es ein pathologisches Ergebnis und dann folgt der 75 Gramm OGTT möglichst zeitnah. Also das ist nämlich auch ein Problem bei dieser zweizeitigen Diagnostik. Muss man ja auch wieder einen Termin finden. So ein bisschen Zeitverzögerung gibt es dann eigentlich immer.
Jetzt ist die Patientin relativ knapp drüber. Wir testen also mit dem 75er nach, mit dem großen Test. Gibt es einen Wert in dem kleinen Test, der dann so astronomisch hoch ist, dass wir sagen können, dann sparen wir uns den großen auch direkt? Also jetzt mal angenommen, die lag bei 214 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 12 Millimol pro Liter.
Genau, das ist eine Besonderheit. Liegt der Suchtest über 200, ist es ausreichend für die Diagnose Gestationsdiabetes. Dann braucht man das nicht mehr.
Kleinen Moment, das sind dann 11,1 Millimol pro Liter. Also wenn über 11,1 beziehungsweise 200, dann kann man sich den großen Test sparen danach.
Genau, da sind wir jetzt sozusagen auch schon relativ nah dran an einem Typ-2-Diabetes, weil man sagen muss, ein Zufallsblutzuckerwert von über 200 wäre sozusagen schon jetzt ohne Schwangerschaft auch schon verdächtig auf einen Typ-2-Diabetes. Also sozusagen 214 nach 55 Gramm Glukose wäre schon deutlich hoch, oder Frau Schäfer-Graf?
Ja, aber von Typ 2 würde ich da jetzt noch...
Das ist kein Typ-2-Diabetes, ja, aber das ist schon ordentlich hoher Wert. Hm?
Ja, also das ist eine Situation, wo ich auch mein HbA1c bestimmen würde, orientieren.
Genau, ja, ich auch.
Und dann schauen wir ja 3 Monate zurück mit dem HbA1c und bei einem Gestationsdiabetes. Man hat ja im ersten Trimenon eher niedrigere Blutzuckerwerte, dann hätten wir da entsprechend einen niedrigeren HbA1c. Und wenn jetzt vorbestehenden Typ-2-Diabetes schon da wäre, entsprechend höhere Werte?
Wenn es jetzt Richtung Typ 2 ginge, wäre es wahrscheinlich häufig zwischen 5,7 und 6,5, also leicht erhöht. Sie haben recht, bei einem reinen Schwangerschaftsdiabetes ist das wahrscheinlich unter 5,7.
Und die letzten 4 Wochen des HbA1c machen ungefähr 50% des Ergebnisses aus und die 8 Wochen davor eben auch nur die Hälfte. Also die letzten 4 Wochen sind stärker repräsentiert, was uns ja beim Schwangerschaftsdiabetes auch ganz gut in die Karten spielt, weil wir wollen ja gerade die Wochen stärker sehen.
Das ist ja interessant. Dann ist der gar nicht gleichmäßig, der HbA1c. Das wusste ich auch nicht. Okay, aber bei Frau K., lassen Sie uns jetzt mal nicht von dem ganz hohen Wert ausgehen, sodass wir uns den 75er-Test sparen können, sondern von einem einigermaßen moderat erhöhten Wert. Sagen wir mal, sie ist bei 141 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise 7,8 Millimol pro Liter in dem 50 Gramm Suchtest und wir wollen jetzt einen 75er anschließen. In was für einem Zeitraum sollte der dann stattfinden?
Möglichst bald, also morgen, übermorgen, nächste Woche.
Sagen wir mal, es geht erst nächste Woche. Geben Sie dann schon diätische Tipps mit, wie man das verbessern kann?
Nein, nichts. Aber das würde ja dann auch den Test verfälschen. Allerdings kann man nicht verhindern, dass die Frauen dann schon vor lauter Schreck weniger Kohlenhydrate essen.
Ja, und Dr. Google anwerfen. Ne? Ich muss einmal zur Ehrenrettung sagen, ich glaube, von vielen Diabetes-Schwerpunktpraxen bemühen wir uns sehr, sehr kurzfristige Termine anzubieten. Also wir versuchen bei uns in der Praxis, wenn die Frau anruft, einen Termin innerhalb von 24 Stunden anzubieten. Aber natürlich, wenn man es in der eigenen Einrichtung kann, ist es natürlich immer der schnellste Weg.
Okay, für unser Fallbeispiel machen wir es jetzt mal mit Überweisung in die diabetologische Schwerpunktpraxis. Wie würde das dann ablaufen, wenn sich da eine Schwangere bei Ihnen vorstellt?
Genau, wir fragen immer ab, da ist das Wording, welchen Test bringen Sie denn mit, den kleinen oder den großen? Wenn die einen großen Test schon haben, also den 75-Gramm-Test, dann brauchen die gar keinen nüchternen Termin, dann untersuchen wir natürlich nicht neu. Und wenn das aber jetzt in dieser Situation ist, der Screening-Test ist positiv mit 141, dann bekommen die einen Termin zum oralen Glukosetoleranztest innerhalb von 1, 2, 3 Tagen und kommen dann zu uns und dann machen wir den Test, den wir ja vorhin schon beschrieben haben. Und wenn wir jetzt uns das mal anschauen als Beispiel, ich habe mal sozusagen jetzt ein fiktives Ergebnis für diesen Test, der wäre dann zum Beispiel nüchtern 98, nach einer Stunde 192 und nach 2 Stunden 143. Im Millimol pro Liter wären das 5,4 nüchtern, nach einer Stunde 10,7 und nach 2 Stunden 7,9. Dann sind von diesen 3 Werten schon 2, überschreiten schon die Diagnosekriterien und damit ist sozusagen ein Gestationsdiabetes gesichert.
Nur noch mal kurz, weil das ziemlich viele Zahlen sind heute. Die Grenzwerte noch mal, also nüchtern wollen wir kleiner 92 Milligramm pro Deziliter sehen, nach einer Stunde wollen wir kleiner 180 sehen und nach 2 Stunden kleiner 180. 53 Milligramm pro Deziliter. Und bei der Patientin sind es jetzt 98, der ist also drüber, 192 nach einer Stunde, der ist auch drüber und 143 Milligramm pro Deziliter nach zwei Stunden, der Wert drunter, also 2 von 3 positiv Diagnose steht. In Millimol pro Liter wäre der nüchtern Grenzwert 5,1, da wäre sie drüber mit 5,4. Der Einstundenwert wäre 10 Millimol pro Liter, wäre sie drüber mit 10,7 und nach zwei Stunden soll es kleiner 8,5 Millimol pro Liter sein, da wäre sie mit 7,9 drunter. Genau, nur dass wir das nochmal kurz haben, weil ich finde es gar nicht so einfach heute, gerade auch dann, wenn wir es immer nochmal in verschiedenen Einheiten sagen. Was würden Sie denn jetzt mit dieser Patientin machen? Zwei Werte sind drüber, wie gehen Sie jetzt vor?
Also in aller Regel, die Frauen sind unglaublich aufgeregt. Ich glaube, als Frau in der Schwangerschaft, welcher Test auch immer da nicht in Ordnung ist, löst große Sorgen aus. Und Frau Schäfer-Graf hat das ja am Anfang schon gesagt, zum Glück sind die Komplikationen ja eher selten, aber wir wollen eben ja versuchen, wenn möglich, alle Komplikationen zu verhindern und dafür treten wir jetzt an. Und das ist aber, was wir den Frauen erstmal spiegeln, ist, das ist jetzt keine gefährliche Situation fürs Kind, die Situation ist erkannt. Es gilt ein bisschen Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und wir kommen jetzt ins Handeln und wir wollen jetzt erstmal gucken, wie sind denn die Blutzuckerwerte im täglichen Leben und erzählen den Frauen, dass sie heute bei uns lernen, selber den Blutzucker zu messen. Und die Messungen, die wir empfehlen, sind einmal den Wert nüchtern zu messen und dann jeweils eine Stunde nach jeder Hauptmahlzeit. Und dann sprechen wir ein bisschen über Ernährung und ehrlich gesagt, also die Frauen sind häufig im ersten Termin, das ist sehr, sehr aufregend, das sind viele neue Informationen und wir versuchen gerade die Ernährung im ersten Termin eher noch so ein bisschen, also etwas simpel zu halten. Ein ganz entscheidender Punkt ist der Verzicht auf Zucker und auf alle Dinge, die süß sind oder süß schmecken und dass Weißmehlprodukte zum Beispiel auch problematisch sind.
Und wie viel hilft diese Kurzintervention, sage ich mal?
Die meisten erreichen alleine mit dieser Intervention dann Blutzuckerwerte im Zielbereich. Und wenn die aber wiederkommen und die Werte sind, Sie sehen, dass immer die postprandialen Blutzuckerwerte nach der einer Stunde immer oberhalb des Zielwerts von 140 liegen, dann gucken wir auf die Ernährung nochmal viel genauer und fragen spezifisch nach, was essen Sie denn zum Frühstück? Es ist häufig die Situation, dass die Werte nach dem Frühstück besonders hoch sind. Das liegt daran, dass wir jetzt viele kontrainsulinäre Hormone auch morgens viel gebildet werden. Cortisol wird in den frühen Morgenstunden gebildet und gucken dann, was essen die? Ja, und stoßen eben dann teilweise auf große Defizite in dem Wissen um Ernährung. Und dann kommt bei den Frauen der Einstieg in eine intensivere Ernährungsberatung. Aber das brauchen eben nicht alle. Ein großer Teil kommt ganz gut mit dem Verzicht auf Zucker schon zurecht.
Und wenn wir die zwei Gruppen zusammennehmen, also die, die die einfache Ernährungsberatung kriegen und damit auf gute Werte kommen und die, die die komplexe kriegen und damit auf gute Werte kommen, bei wie vielen klappt es allein mit der Ernährungsumstellung?
Also 2/3 bekommen das gut hin.
Ach so, so viele sind ja das. Und was für Werte strebt man dann da an?
Ich kann den Zielbereich ja noch mal einmal sagen. Wir streben nüchtern Blutzuckerwerte unter 95 an. Das sind 5,3 Millimol pro Liter oder eine Stunde nach den Mahlzeiten 140 Milligramm pro Deziliter oder 7,8 Millimol pro Liter. Wenn die dauerhaft überschritten werden und wir vielleicht mehr als die Hälfte der Werte auch in dem Bereich liegen, dann würden wir mit einer Insulintherapie starten wollen, um die Frauen mit den Blutzuckerwerten in den Zielbereich zu bekommen.
Das ist ja dann schon das Stichwort Insulintherapie.
Genau. Wir würden sehr unterscheiden wollen, ist das Problem, ist der nüchtern Blutzuckerwert erhöht oder sind die postprandialen Blutzuckerwerte erhöht? Weil die kann man sehr unterschiedlich gut beeinflussen. Also die postprandialen Blutzuckerwerte sind sehr gut beeinflussbar durch Ernährungsumstellung, also durch langsam resorbierbare Kohlenhydrate, also Toast mit Honig oder Toast mit Marmelade austauschen gegen Vollkornbrot, gerne mit einem schönen Käse, der darf auch gerne fett sein. Alles, was Fette sind, verzögert die Resorption auch von Kohlenhydraten. Das funktioniert für die postprandialen Blutzuckerwerte sehr gut. Bei den nüchternen Blutzuckerwerten ist das völlig anders. Die haben eigentlich gar nichts zu tun mit der Ernährung, weil die Frauen, also ich sag mal, wer isst nach 22 Uhr noch etwas? Das ist eher die Ausnahme. Das heißt, wenn man abends zu Abend gegessen hat, vielleicht um 20 Uhr, der nüchtern Blutzuckerwert morgens hängt ganz überwiegend davon ab, wie viel Gluconeogenese gibt's in der Nacht. Und der erste Schritt, den wir da dann haben, wenn wir erhöhte nüchtern Blutzuckerwerte haben, ist, dass wir den Frauen dazu raten, vor dem Schlafengehen körperliche Aktivität zu haben. Also nochmal 20 Minuten etwas zügigeren Schrittes um den Block. Also die müssen jetzt nicht Sport machen, aber körperliche Aktivität. Und da ist das immer wieder beeindruckend, dass bei einer relevanten Anzahl von Frauen das einen Effekt hat, sodass die plötzlich mit besseren Blutzuckerwerten morgens rauskommen. Das liegt einfach daran, dass die körperliche Aktivität die Insulinsensitivität im Körper einfach verbessert und deswegen über Nacht weniger Gluconeogenese passiert. Aber wenn das eben auch nicht ausreicht, dann wäre das eben auch ein Grund zu sagen, man würde mit einem abendlichen Verzögerungsinsulin starten wollen, um die nüchternen Blutzuckerwerte zu verbessern. Und wenn das Problem eher Blutzuckerwerte sind, die erhöht sind nach den Mahlzeiten, würde man mit einem Mahlzeiteninsulin anfangen. Also dann in Zweifelsfällen auch ein, zwei oder dreimal zu den Mahlzeiten.
Und ist das dann eine Insulintherapie, wie man sie kennt? Ist das ein reguläres Schema oder wenden Sie dann ein eigenes Schema für Gestationsdiabetes an?
Nee, also wir haben gute Erfahrungswerte, mit was für Einheiten wir starten. Und es ist eine Therapie mit fixen Dosierungen. Also Frauen mit einem Schwangerschaftsdiabetes gibt es eigentlich fast nie, dass die jetzt irgendwie Kohlenhydrate berechnen müssten und danach eine Insulindosis ausrechnen. Das funktioniert mit fixen Dosierungen ganz wunderbar. Ich habe jetzt in auch fast 30 Jahren in der Diabetologie keine relevante Unterzuckerung bei Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes erlebt. Also das ist eine extrem, das therapeutische Spektrum des Insulins ist da sehr, sehr groß. Und der eigentliche Punkt ist, in eine Situation zu kommen, wo man möglichst in kurzen Abständen die Insulindosis so steigern kann, dass die Patientinnen Blutzuckerwerte im Zielbereich bekommen. Das machen wir auch häufig. Also wir starten natürlich immer hier vor Ort. Das ist auch eine angstbesetzte Situation, jetzt mit Insulin starten zu müssen, sich selber zu pieksen. Fürs Blutzuckermessen war das auch schon, dann doch jetzt Insulin zu spritzen, ist für viele auch nochmal mit einer Sorge verbunden. Und dann machen wir das häufig, dass wir die Steigerung der Insulindosis, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Variante ist, die kommen ins Zentrum und wir gucken die Blutzuckerwerte mit an. Aber Frauen, die das machen wir vielleicht ein- oder zweimal. Und dann machen wir das häufig auch, dass die uns einfach die Blutzuckerwerte schicken. Zum Beispiel mit einem Foto per E-Mail, dass wir sozusagen Blutzuckerwerte angucken können und denen einfach eine Insulindosis zurückschicken können.
Können wir es vielleicht nochmal anhand von Frau K. konkret machen? Mal angenommen, also die ist jetzt eine dieser einem Drittel, die trotz strikter Ernährungsumstellung ihre nüchtern Werte morgens nicht unter Kontrolle kriegt. Die sagen, wir sind grenzwertig erhöht. Was würden Sie dann machen?
Ja, also wenn die jetzt zum Beispiel dauerhaft eher im Bereich von so um die 100 Milligramm pro Deziliter, kriege ich jetzt immer den Kopf nicht ausgerechnet.
5,6 sind das, 5,6 Millimol.
Also wenn die dauerhaft im Bereich von 100 liegen würde, hat auch schon angefangen, macht abends einen regelmäßigen Spaziergang noch ums Haus und die Werte sinken nicht, dann würden wir mit einer Insulintherapie eigentlich Bedtime anfangen wollen, also zur Nachtruhe, idealerweise mit einem NPH-Insulin. Im Moment haben wir die ja noch, auch wenn die Anbieter sozusagen reduziert sind, die jetzt humane Insulin auf den Markt bringen. Ich würde das bevorzugen wollen und die würde dann vor dem Schlafengehen zum Beispiel mit 6 Einheiten von einem humanen Basalinsulin anfangen.
Und Sie hätten dann, wie gesagt, keine große Sorge von einer Hypoglykämie?
Gar nicht. Also mit den gestarteten 6 Einheiten passiert wahrscheinlich für die nüchternen Blutzuckerwerte noch nichts und für Unterzuckerung auch sicherlich gar nicht. Wir würden mit einer Dosis anfangen wollen, die sicher ist, bei der nichts passieren kann, weil nichts blöder, als man fängt mit einer Startdosis an und dann passiert irgendein Ereignis und die Frauen fühlen sich damit nicht wohl oder hätten real eine Unterzuckung. Wir würden vorsichtig anfangen wollen und dann einfach lieber in eine rasche Schleife von Steigerungen der Dosis kommen. Das ist relativ simpel. Man kann einfach in 2 Einheitenschritten die Dosis nach oben titrieren anhand der nüchternen Blutzuckerwerte. Man guckt sich 3-4 Tage die nüchternen Blutzuckerwerte an und wenn der Mittelwert immer noch oberhalb des Zielwerts ist, dann würde man 2 Einheiten dazugeben.
Und ändert sich das dann über die Schwangerschaft hinweg? Ändert sich dann nochmal die Sensitivität?
Na, was sich ändert, ist, dass die insbesondere das humane Plazenta-Laktogen steigt bis zur Geburt an, relativ linear. Und dieser Steigerung muss man manchmal auch noch hinterher. Also ich sag mal, wenn die unsere Patientin war jetzt, glaube ich, in der 26. Schwangerschaftswoche, da kann in den nächsten 14 Wochen kann auch der Insulinbedarf einfach noch steigen, sodass wir die auch weiterhin regelmäßig messen lassen würden. Aber so wie Frau Schäfer-Graf es ja eben auch schon erklärt hat, wir würden versuchen, den Aufwand sozusagen so zu reduzieren, dass wir die Informationen haben, die wir brauchen, aber auch die Belastung nicht zu hoch haben. Also zum Beispiel würden wir bei Frauen, die eigentlich gar keine erhöhten postprandialen Blutzuckerwerte haben, sondern überwiegend nüchtern Probleme haben, die würden wir jeden Tag nüchtern messen lassen, aber vielleicht nur einmal die Woche auch ein Profil mit Werten nach den Mahlzeiten. Und dann kann man die Insulindosis sehr gut titrieren nach dem nüchternen Blutzuckerwert.
Okay, so machen wir es bei unserer Frau K. Und jetzt haben wir ja in der Anamnese gehört, ihre Mutter, die hat einen Diabetes Typ 2. Und Frau K. unterhält sich jetzt mit der und erfährt, dass die Mutter Metformin nimmt. Und jetzt fragt sie, Mensch, kann ich das nicht auch nehmen? Dann kann ich mir die Spritzen sparen.
Das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man sagen, die Metformintherapie in der Schwangerschaft bei Frauen, die keinen Typ 2 Diabetes haben, sondern beim Gestationsdiabetes, ist off-label. Das heißt, Metformin ist für diese Indikation nicht zugelassen. Aber was wir erleben in den letzten Jahren ist, dass es eine zunehmende Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema gegeben hat, die Metformin in der Schwangerschaft eingesetzt haben und die Ergebnisse sind zu großen Teilen sehr günstig. Also das Metformin ist nach diesen Daten dem Insulin eher nicht unterlegen und an einigen Punkten sogar etwas überlegen, sodass Metformin auch in der neuen Leitlinie eine gewisse Rolle spielen wird. Das ist jetzt sicherlich nichts, was jetzt sofort und im großen Stil das Insulin ersetzen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Rolle des Metformins in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und ich würde alle herzlich einladen, sozusagen die Aktualisierung der Leitlinie dann reinzugucken. Natürlich bleibt weiterhin die Insulintherapie die Standardtherapie, aber das Metformin wird zunehmend nach meiner Vorstellung sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer Alternative entwickeln.
Setzen Sie es schon off-label ein?
Ich habe es schon off-label eingesetzt. Es ist die Situation, dass die Patientin sagt, ich möchte nicht spritzen, ich möchte lieber eine Tablette nehmen. Passiert eher nicht. Vor der Einnahme von Tabletten haben alle Frauen in der Schwangerschaft nachvollziehbarweise ja so eine gewisse Sorge und Angst. Wir wissen, dass wir berechtigterweise sehr vorsichtig sind mit Medikamenten in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft wissen wir, dass es sicher ist. Die Frage ist, was ist mit den Langzeitergebnissen der Kinder? Da gibt es einfach nur bisher eine eingeschränkte Aussagefähigkeit, aber bisher nichts, was zumindest mich, das ist jetzt N gleich 1, Andreas Klinge, was mich in Sorge bringen würde, das einzusetzen. Ist es halt off-label, das heißt, die Frauen müssen es selber bezahlen. Es ist aber zum Glück ja nicht sehr teuer. Das ist eine günstige Therapie, die dann für die gesamte Zeit, wo die behandelt werden müssen, vielleicht reden wir über 20 Euro, die das Metformin kostet. Und zur Leitlinie wird es ein Patienteninformationsblatt geben, wo Vor- und Nachteile der Therapie dargestellt werden, das evidenzbasiert ist, sodass das als Diskussionsgrundlage dann auch dienen kann zwischen Behandlerinnen und Patientinnen, um zu schauen, ob das eine Alternative sein kann.
Unsere VK hat ja einen erhöhten BMI. Das ist ja ein Risikofaktor für einen Gestationsdiabetes. Ändern wir mal ein wenig die Vorzeichen. Sagen wir mal, sie hätte jetzt einen normalen BMI, weil sie sich vor einigen Jahren einer Schlauchmagen-OP unterzogen hätte. Wie würde sich das auf die Gesamtsituation Gestationsdiabetes auswirken?
Wichtig ist erstmal, dass Sie berücksichtigen, dass wir die normale Diagnostik eigentlich gar nicht anwenden können bei dieser Frau. Die Resorption ist verändert. Insofern OGTT und auch der Suchtest sind nicht valide. Was noch schlimmer ist, sie sind für die Frau extrem unangenehm. Es kommt nämlich zum Dumping-Syndrom hinterher.
Wie machen wir die Diagnose dann fest?
Wir behelfen uns durch die Bestimmung des nüchternen Blutzuckers. Der ist ja unabhängig von der Resorption im Magen. Und eine Woche Tagesprofil selbst durchgeführt von der Frau mit den Messungen nüchtern und eine Stunde nach dem Essen, wobei die Resorption etwas schneller ist. Also die Frauen sollten also auf keinen Fall über eine Stunde warten. Und wenn wir dann sehen, dass die Werte, die wir uns unter Normalbedingungen wünschen, wenn die überschritten sind, dann behandeln wir sie wie einen Gestationsdiabetes, einfach weil wir halt keine anderen diagnostischen Möglichkeiten haben.
Gibt es hinsichtlich des Kindes was zu beachten?
Ja, Frauen mit bariatrischen Operationen haben häufig wachstumsretardierte Kinder. Das liegt daran, dass die Resorption halt doch nicht so optimal ist. Wenn wir da jetzt anfangen, auch noch die Ernährung sehr zu modifizieren, müssen wir natürlich bedenken, dass das diese Tendenz zur Wachstumsrestriktion eventuell noch verstärkt. Ein anderer Aspekt ist, dass sich viele Frauen nicht unbedingt daran halten, ein Jahr zu warten, bis sie schwanger werden. Und sie befinden sich noch in der Phase, wo sie abnehmen. Und das muss man natürlich auch bedenken. Also ich bin bei der Therapie sehr zurückhaltend bei diesen Frauen. Wir haben eine Spezialsprechstunde dafür eingerichtet, immer mittwochs. Und sehen entsprechend auch wirklich also zunehmend Frauen mit dieser Situation. Gerade auch mit Insulin bin ich da doch sehr zurückhaltend.
Also nach meiner Wahrnehmung ist in den letzten 3 bis 5 Jahren ist die Anzahl der Frauen, die eine bariatrische Operation hinter sich gebracht hat und jetzt schwanger ist, deutlich gestiegen. Das ist was wir, glaube ich, in der Zukunft noch viel häufiger erleben werden. Und man muss ja ehrlich gesagt sagen, dass durch die bariatrische Operation und die Gewichtsabnahme das Risiko für den Schwangerschaftsdiabetes ja deutlich sinkt. Also ich habe jetzt erste Patientinnen, die ich gesehen habe, die in einer ersten Schwangerschaft einen insulingeführten Gestationsdiabetes hatten, dazwischen bariatrisch operiert worden sind und jetzt allenfalls noch einen ganz milden und rein diätetisch geführten Gestationsdiabetes hatten. Also durch die Operation sinkt ja das Risiko.
Okay, so viel zum Sonderfall. Kommen wir nochmal zu unserer Frau K. Wo sollte die denn jetzt entbinden?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Wenn Frau K. Insulin benötigt, stellt sich das anders dar, als wenn sie einen diätetisch eingestellten Gestationsdiabetes hat. Bei diesem kann sie eigentlich entbinden, wo sie möchte. Ja, also auch Geburtshaus spricht nichts dagegen. spritzt die Insulin, ist es schon ein etwas ausgeprägterer Schwangerschaftsdiabetes. Und unsere Leitlinien und sogar auch ein Beschluss des GBA sieht vor, dass diese Frauen eher in einem Perinatalzentrum entbinden sollten, einfach weil der Neonatologe hier vor Ort ist und dementsprechend das Kind adäquat versorgen kann, sollte es eine Hypoglykämie entwickeln oder Atemanpassungsstörungen hat. Und da gibt es Perinatalzentren Level 1 und 2, aber Level 2 wäre ausreichend.
Okay, sagen wir mal, wir erklären das alles unserer Frau K. Das macht ihr aber ziemlich Sorge. Sie ist da sehr aufgebracht, beziehungsweise ja einfach aufgeregt. Gibt es da irgendwelche Tipps in der Gesprächsführung, die Sie mitgeben könnten?
Ja, so wie bei jeder anderen Komplikation in der Schwangerschaft ist schon unsere Aufgabe, Ängste in realistische Bahnen zu lenken. Ja? Es besteht ein Risiko, das Kind und die Mutter benötigen eine besondere Aufmerksamkeit, aber es ist alles machbar und mit der entsprechend guten Betreuung ist eine ganz normale Schwangerschaft und ein gesundes Kind möglich. Also man braucht so eine Balance. Die Frau muss die Situation ernst nehmen, auch entsprechend eine Compliance zeigen bezüglich der Maßnahmen, um die wir sie bitten, aber trotzdem so das Selbstvertrauen, dass das schon in Ordnung geht, auf jeden Fall auch stärken. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich glaube, was aus meiner Erfahrung ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man in Zweifelsfällen kurzen Draht hat zwischen Diabetologen und Gynäkologen. Also wir haben sozusagen mit den Praxen, mit denen wir viel zusammenarbeiten in dem Bereich, haben wir direkte Telefonnummern, direkte Durchwahlen, weil ich glaube, das ist auch für die Frauen, mache ich im Beisein der Frauen, wenn es irgendwie Unklarheiten gibt zur Frage, ist es eher Insulin ja oder eher Insulin nein, ein kurzes Telefonat auch zusammen mit der Patientin hilft an der Stelle sehr.
Oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch gerade, dass man sich nicht widerspricht.
Genau das. Und deswegen, also unsere Erfahrung ist sozusagen das direkte Telefonieren. Und das muss ich ehrlich auch sagen, das würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen. Für mich ist es ganz wichtig in der Zusammenarbeit mit Frauenarztpraxen, dass es Frauenarztpraxen gibt, die man auch erreicht. Das haben wir auch, ganz viele machen das. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Weil dann kommt ja wieder so ein bisschen schon der Zeitfaktor rein. Es hat ja nicht 2 Wochen Zeit, dass wir irgendwie überlegen, ob wir jetzt mit Insulin starten, ja oder nein. Und dann ist die kurze Abstimmung per Telefon, funktioniert sehr, sehr gut. Also die Angst ist ja nicht nur auf der Ebene der Frauen, sondern bei uns sind Schwangere ja eher ein Randthema. Es ist eine kleine Patientengruppe. Auch wir haben ja die Sorge, dass wir irgendwas übersehen oder irgendetwas nicht richtig machen und möglicherweise einen Schaden auslösen. Da hilft die gemeinsame Entscheidungsfindung allen.
Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Gerade bei der Schwangerschaft sind ja eigentlich alle Disziplinen immer sehr vorsichtig. Sagen wir, die Kommunikation klappt mit unserer Frau K. sehr gut und es geht jetzt dann langsam auf die Geburt zu. Was müssten wir da beachten?
Frauen mit Insulin, denen wird immer noch angeraten und so wird es auch in der neuen Leitlinie sein, sollten schon nicht zu weit über den ET gehen, also den errechneten Entbindungstermin, weil ja ganz simpel 2 Risiken möchte man nicht gerne addieren. Übertragung hat insgesamt schon ein gewisses Risiko, weil die Plazenta halt nicht mehr so suffizient arbeitet. Und beim Diabetes gehen wir davon aus, dass wir auch strukturelle Veränderungen haben in der Plazenta, die vielleicht auch nochmal zu einer eingeschränkten Funktion beitragen können. Also Einleitung um den ET, möglichst nicht eher, aber nicht allzu weit übertragen. Das ist wichtig. Und in Abhängigkeit vom Wachstum des Kindes wird halt auch immer wieder diskutiert, ist das Kind Makrosom, sollte man etwas eher entbinden, auch ein großes Thema gewesen in der Leitlinie. Wir haben uns jetzt geeinigt, Einleitung zwischen 39.0 und am ET, also schon ein bisschen eher, um der Frau eine vaginale Geburt zu ermöglichen und diese gefürchtete Schulterdystrophie zu umgehen. Dazu kommen natürlich andere geburtshilfliche Komplikationen, die jetzt gar nichts mit dem Diabetes direkt zu tun haben. Also wenn die Frau eine Präeklampsie entwickelt oder ausgeprägte Ödeme, ein nephrotisches Syndrom, das ist natürlich dann auch eine Einleitungsindikation.
Wie oft prüfen Sie während der Geburt den Blutzucker?
Blutzuckerkontrollen unter der Geburt brauchen Frauen mit Gestationsdiabetes eigentlich nicht. Alle setzen Insulin ab. Die Geburt ist so energiekonsumierend, da brauchen die Frauen kein Insulin. Man kann vielleicht bei Frauen, die einen sehr hohen Insulinbedarf hatten und vielleicht doch irgendwie so einen undiagnostizierten Typ 2, sollte man vielleicht sagen, okay, irgendwie alle 2 Stunden mal gucken. Aber eigentlich ist es nicht nötig. Und was wir machen nach der Entbindung, ist eben bei den Frauen, die Insulin gespritzt haben, dass wir sie bitten, am 2. Tag nach der Entbindung nochmal ein Tagesprofil zu machen ohne Insulin. Also alle Frauen setzen erstmal Insulin ab. Und dann schauen wir uns das mal an, ob vielleicht doch noch weiter Insulinbedarf besteht. Also da würde ich sie schon nochmal zu Hause auch ein paar Tage messen lassen und dann kann man entscheiden, ob sie halt noch eine weitere diabetologische Betreuung direkt jetzt braucht oder erst zu dem gewünschten postpartalen OGTT 6 bis 12 Wochen nach der Entbindung.
Wie sieht's da aus der Perspektive der diabetologischen Schwerpunktpraxis aus, Dr. Klinge? Worauf achten Sie besonders um die Entbindung herum?
Ja, also wir sehen ja aus der Schwangerschaftswoche, wann sozusagen wir in die Nähe der Entbindung kommen. Das heißt, irgendwann jenseits der 34. oder 36. Woche besprechen wir mit den Patientinnen auch, was soll denn nach der Entbindung passieren? Und die Empfehlung ist, dass die 3 bis 4 Monate nach der Entbindung für eine Nachkontrolle kommen, um sicher zu sein, dass eben kein Diabetes, ich sag mal, etwas flapsig übrig geblieben ist. Das war in der bisherigen Version der Leitlinie immer ein oraler Glukosetoleranztest. Und das Problem, das wir gesehen haben, also der Aufwand für eine Frau, die gerade ein 3 oder 4 Monate altes Kind hat, in die Praxis zu kommen, morgens nüchtern und dann 2,5 Stunden Zeit haben muss für den Test, das war schon immer ein Problem. Und dann sind wir in die Situation gekommen, dann kam die Pandemie. Da wollten sie jetzt nicht 5 Menschen in einem Wartezimmer warten lassen, 3 Stunden lang für einen oralen Glukosetoleranztest. Das heißt, wir haben in der Situation ganz pragmatisch das schon umgestellt und haben uns für die Nachsorge beschränkt auf eine nüchtern Glukose und ein HbA1c. Und das ist das, was jetzt auch für den größten Teil der Patientinnen, die eben kein exorbitantes Risiko haben, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, das wird, ich würde mal vermuten, so ungefähr 80% der Patientinnen betreffen, wird das auch die empfohlene Nachsorge sein. Also nach 3 bis 4 Monaten einen nüchternen Blutzuckerwert und einen HbA1c-Wert. Und wenn die beide normal sind, dann erklären wir die an der Stelle für gesund, empfehlen aber Nachkontrollen. Und die Frequenz der Nachkontrollen hängt ein bisschen vom Risiko ab. Also Frauen, die Insulin gespritzt haben in der Schwangerschaft, denen würden wir empfehlen, einmal im Jahr für eine Nachkontrolle zu kommen. Die, die kein Insulin gespritzt haben, denen würden wir empfehlen, alle 2 Jahre zu kommen. Und auch wenn der erste Test nach der Entbindung, wenn die da mit einem nüchternen Blutzuckerwert über 100 liegen würden, würden wir auch sagen, wir würden sie gerne erstmal in einem Jahr wiedersehen.
Hier schon mal ein kleiner Einblick in die neue S3-Leitlinie.
Genau.
Wie sieht's mit den Kindern aus?
Die Kinder selber haben in der Situation und als Kinder überhaupt gar kein Risiko, dass jetzt ein Diabetes zum Beispiel entsteht, also eine Glukosestoffwechselstörung. Die nehmen natürlich das genetische Risiko mit, das die Mutter auch schon hat. Die Mutter hatte es zum Beispiel in diesem Fall, die Mutter der Patientin hat den Typ-2-Diabetes. Das ist die Großmutter des jetzt frisch geborenen Kindes. Also das genetische Risiko besteht auch da, aber ja erst viel später im Leben. Und das muss man auch sagen, wir haben ja ein sehr, sehr gutes, abgestuftes System der Untersuchung der Kinder, die sehr strukturiert abgeläuft bei den Kinderärzten. Das wird da natürlich auch mit berücksichtigt.
Was ist für die hausärztliche Nachsorge besonders wichtig?
In aller Regel sind das ja junge, sonst gesunde Frauen. Die wenigsten von denen haben eine chronische Erkrankung. Das, was man vielleicht am häufigsten sieht, wäre eine Hypothyreose, also eine Hashimoto-Thyreoiditis und nehmen ein bisschen L-Thyroxin ein und sind da in Kontrolle. Aber normalerweise nehmen diese Frauen ja den Hausarzt oder die Hausärztin zum Beispiel für Krankschreibungen oder bei akuten Erkrankungen in Anspruch. Aber natürlich muss man sagen, dass insbesondere jetzt unter der Erleichterung der Nachsorge, wenn die Nachsorge in Anführungszeichen nur noch ein nüchtern Blutzucker und HbA1c ist, ist das natürlich etwas, was in der Hausarztpraxis ganz wunderbar geschehen kann. Und die müssen natürlich für diese jährliche Nachkontrolle oder 2-jährliche Nachkontrolle nicht zwingend zum Diabetologen. Das geht wunderbar auch in der Hausarztpraxis. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, von den örtlichen Gegebenheiten, was die Hausärztinnen und Hausärzte auch gerne machen wollen. Aber nicht ohne Grund sind auch an der Leitlinie Gestationsdiabetes ist ja die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin mit beteiligt, weil das eben auch natürlich ein Topic für die Hausärztinnen ist.
Super Stichwort. Ich will ja noch unbedingt auf Ihren Podcast Denkfabrik Medizin hinweisen. Da besprechen Sie ja viele Themen, die auch für die Allgemeinmedizin sehr spannend sind, natürlich auch für alle anderen Fachbereiche. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, gerne. Das ist total nett. Ich mache jetzt seit etwas über einem Jahr, machen mein Kollege Ingo Krenz und ich einen Podcast Denkfabrik Medizin. bei dem wir uns, wie der Name schon sagt, sehr mit dem ärztlichen Denken beschäftigen. Also es geht sehr viel um differenzialdiagnostisches Denken und es geht um die Frage, welche Denkfehler passieren uns im Alltag als Ärztinnen und Ärzte, wenn wir dabei sind, Diagnosen zu stellen. Und ja, also wer Spaß dran hat an differenzialdiagnostischem Denken und überhaupt dem ärztlichen Denken, freuen wir uns sehr, wenn Sie auch bei uns mal reinhören unter Denkfabrik Medizin auf allen bekannten Plattformen.
Absolute Hörempfehlung und ein Link in den Shownotes und auch ein Link in den Shownotes zu Ihrem Podcast, Frau Professorin Schäfer-Graf. Sie sind ja auch Podcasterin.
Ja, das ist eines meiner neuen Babys. Mir ist aufgefallen über die Jahre, dass das Informationsbedürfnis der Frauen sehr, sehr hoch ist. Und dementsprechend schauen sie halt überall bei Google und allen möglichen anderen sozialen Medien nach Informationen. Und was sie dort erfahren, ist nicht immer unbedingt hilfreich und verunsichert eigentlich noch mehr. Und deshalb habe ich mir überlegt, mit anderen Kolleginnen, dass wir einen Podcast auflegen wollen, um evidenzbasierte und expertenbasierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Und es ist eine reine Patientinneninformation. Und ich mache das gemeinsam mit einer Hebamme.
Ist ja auch ganz spannend, wenn man Patientinnen und Patienten vielleicht auf weitergehende, evidenzbasierte Informationen hinweisen will. Ich fasse die wichtigsten Informationen der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Schwangerschaftsdiabetes ist häufig. Je nach Zahlen gehen wir von 10-15% der Schwangerschaften aus. Zur Mitte der Schwangerschaft kommt es durch Hormone wie Wachstumshormon oder humanes Plazenta-Laktogen zu einer Insulinresistenz. Besonders betroffen sind Frauen mit positiver Familienanamnese, BMI über 27 oder zum Beispiel einem hohen Geburtsalter. Bei den ungeborenen Kindern treibt das Insulin das Wachstum voran. Wir haben also sehr große Kinder mit einem sonografisch auffälligen abdominellen Fettsaum. Bei der Geburt drohen zum Beispiel die Schulterdystokie, aber auch Hypoglykämien oder das Atemnotsyndrom. Die Mutter hat beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Präeklampsien oder das HELLP-Syndrom. Klinisch sehen wir bei der Mutter während der Schwangerschaft aber erstmal nichts, deswegen screenen wir zwischen der 25. und der 28. Schwangerschaftswoche. Die Mutterschaftsrichtlinien empfehlen zunächst den 50 Gramm Suchtest, auch kleiner Test genannt. Wenn wir da Werte über 200 Milligramm pro Deziliter bzw. 11,1 Millimol pro Liter sehen, steht die Diagnose. Sind die Werte über 135 Milligramm pro Deziliter bzw. über 7,5 Millimol pro Liter, machen wir den OGTT, auch 75 Gramm Test oder großer Test genannt. Da wollen wir nüchtern Werte unter 92 Milligramm pro Deziliter sehen bzw. 5,1, nach einer Stunde kleiner 180 bzw. 10, nach zwei Stunden kleiner 153 bzw. 8,5. Liegt ein Schwangerschaftsdiabetes vor, dann machen wir erstmal eine einfache Ernährungsberatung. Das reicht sehr häufig aus. Wenn es nicht ausreicht, machen wir eine komplexere. Und insgesamt schafft man es allein durch diese Beratungen, dass zwei Drittel der Betroffenen kein Insulin brauchen. Wenn das aber nicht reicht, therapieren wir mit Insulin. Metformin wird teils als Off-Label-Use verwendet. Wir achten auf eine gute Kommunikation, auch zwischen den involvierten Fachdisziplinen. Wenn Insulin, dann nicht übertragen lassen und eine Geburt in einem Perinatalzentrum anstreben. 3-4 Monate nach Geburt soll nach der aktuellen Leitlinie dann nochmal ein OGTT stattfinden. Die neue Version der Leitlinie wird aber für den Großteil der Patientinnen nur noch einen nüchternen Wert und eine HbA1c-Messung empfehlen. Das in aller Kürze, Frau Professorin Schäfer-Graf. Herr Dr. Klinge, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also ich kann mich dem nur vollständig anschließen. für mich, das ist ein Zitat eines guten Freundes und Kollegen von mir aus Bremen, der immer gesagt hat, wir machen das Ganze fachlich sorgfältig und emotional gelassen, weil ich glaube, gerade die emotionale Gelassenheit ist entängstigend für uns und für unsere Patientinnen und Patienten. Aber natürlich machen wir das fachlich alles ganz sorgfältig. Und das ist so ein bisschen so meine Herangehensweise und mein Versuch mit diesem teilweise ja, das ist ein sehr belastendes und aufregendes Thema, Komplikationen in der Schwangerschaft. Und ich glaube, das ist eine gute Art der Herangehensweise.
Sagen Frau Professorin Ute Schäfer-Graf, Perinatalmedizinerin, Diabetologin und Leiterin des Berliner Diabeteszentrums für Schwangere, und Dr. Andreas Klinge, Diabetologe aus Hamburg. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat viel Spaß gebracht und ich finde es sehr spannend, auch den fachlichen Austausch mit zwei unterschiedlichen Fachgruppen. Das fand ich sehr genussvoll.
Ich hoffe, euch zu Hause geht's genauso. Hier nochmal der Hinweis, in den Shownotes gibt es einen Link zu unseren gynäkologischen Angeboten. Ansonsten, wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es doch einfach mal aus. Ihr könnt es in der App nutzen, ihr könnt es auf dem Desktop nutzen. go.amboss.com/amboss-entdecken. Das ist der Link, dann könnt ihr es einfach mal testen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr drüber redet, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, ciao.